Deutschlandfunk Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Guten Abend. Die Geschichte ist ein wenig ungewöhnlich. Der Gott Jupiter will seine Frau Junon von ihrer krankhaften Eifersucht heilen und spielt ihr deshalb vor, dass er eine ganz andere liebt, nämlich die Nymphe Platee, die auf dem Grund des Tümpels wohnt und dort, wo die Sonne selten hinkommt. Platee ist lieb und nett, aber eher hässlich, und die Vorstellung einer Affäre ihres Mannes mit der Sumpfblüte Platee soll der eifersüchtigen Ehefrau so absurd erscheinen, dass sie endgültig von der ehelichen Treue Jupiters überzeugt ist. Hässlichkeit, die Eifersucht kuriert, das Thema also von Jean-Philippe Rameaus Ballettoper, aus der wir hier schon die ersten Klänge hören, und zwar von Philippe Talbot, der die Arie der Platee gestern an der Dresdner Semperoper sang. An Uwe Friedrich geht nun die Frage. Inszeniert hat in Dresden Rolando Villazón, als Starttenor einst bekannt geworden, jetzt immer mehr auch im Regiefach zu Hause. Wie ist es musikalisch gelungen, die Besetzung der Platee? Ein guter Griff?
Ein sehr guter Griff. Es wird wirklich gut gesungen an dem Abend. Philippe Talbot haben wir schon gehört. Andreas Wolf als Jupiter ist noch hervorzuheben. Inga Kallner als großartige, personifizierte Folie, der Wahnsinn. Auch die anderen machen das wirklich gut. Es hat dirigiert Paul Agnew, auch ein Tenor ursprünglich. Und zwar wird das gespielt von der Sächsischen Staatskapelle, die klein besetzt ist, denn der größte Teil der Staatskapelle ist bereits mit Christian Thielemann in Salzburg, wo sie die Meistersinger spielen werden. Jetzt können Dogmatiker und Puristen einwerfen, auf modernen Instrumenten sollte man das nicht machen. Ich widerspreche vehement, denn es kommt natürlich darauf an, den Gestus der Musik zu treffen, und auch bei Haydn-Symphonien oder bei den Bach-Passionen bin ich der Meinung, dass man das durchaus mit modernem Instrumentarium machen kann, wenn man sich überlegt, warum. Wenn man jetzt wirklich es ganz puristisch sehen würde, müsste man ja auch sagen, in dem Saal darf man das schon nicht machen, denn Rameau würde die Dresdner Semperoper sicher überakustisch vorkommen. Also musikalisch ein wirklich gelungener Abend gestern. Ich habe da gerne zugehört. Paul Agnew hat diese großen Szenen der Barockoper toll geordnet, sodass man immer wieder Abwechslung hatte, neue Farben. Es gibt ja viel Ballett in diesem Stück, das eigentlich Les Buffons heißt.
Welches Setting hatte denn Villazón gewählt für diese Ballettoper? Finden Sie sie gelungen?
Er verlegt die Geschichte in die Mensa einer höheren Schule, wo dann erstmal die Schüler und Schülerinnen in Schuluniformen auftauchen. Erstmal fand ich das, mir wird so auf eine Fährte gesetzt, wo ich dachte, ja, das kann funktionieren. Platee als Mobbingopfer, die Götter als Lehrer, die da ihr grausames Spiel spielen, denn sie lassen ja Platee im Glauben, sie sei schön, sie sei begehrenswert. Es ist eigentlich ein ganz böses, sarkastisches Stück und gar nicht komödiantisch, sondern immer an der Kante zur Tragödie. Aber daraus macht Rolando Villazón gar nichts außer billigstem Klamauk. Also Platee taucht dann auf, ist offenbar der etwas pummelige Schüler, der gerne auch mal einen Rock trägt. Man wird in so eine Gender-Richtung getrieben. Das ist einfach vollkommen falsch bei diesem Stück. Darum geht's gar nicht, sondern es geht, wie gesagt, um Hässlichkeit. Was halten wir für schön, was beschließt die Gesellschaft auch, wer schön ist und wer hässlich. Das verliert Villazón vollkommen aus dem Blick im Bühnenbild von Harald Thor, der so eine Banlieue von Paris hingebaut hat mit Betonhochhäusern. Susanne Hubrich hat das gesamte Personal in verbrecherisch farbenfrohe Kostüme gesteckt, die sehr billig aussehen. Da ist auch der soziale Ort einfach kaputt. Warum hätten die denn Platee irgendwas zu sagen, wer hässlich oder schön ist. Und dann passieren solche Sachen wie zwei Dixie-Klos für Männer und Frauen werden reingeschoben und Platé darf weder auf die eine noch auf die andere, weil sie weder Mann noch Frau sei. Es wird ein Nostalgie-Jahrmarkt aufgebaut, der nur Dekozwecke hat, aber gar nichts besagt über die eigentlichen Konflikte des Stücks. Das Schlimme, das wirklich Schlimme ist, dass dadurch überhaupt kein emotionaler Bezug zu Platé entsteht. Die ist einem einfach sehr schnell herzlich egal. Und was das über unsere Gesellschaft sagen könnte, wo es ja um diese Themen wirklich alltäglich geht. Was ist schön? Instagram-Influencer befehlen uns, was schön zu sein hat. Zum Beispiel, das hätte ein Thema sein können. Das findet überhaupt nicht statt. Eine ganz große Enttäuschung.
Also ein gespaltenes Urteil von Uwe Friedrich über Jean-Philippe Rameaus Ballettoper Platé an der Semperoper in Dresden. Und wir bleiben noch in Dresden und dort am Staatsschauspiel, wo der junge polnische Regisseur Wojciech Cimilski, der vor 2 Jahren das Fast Forward Festival für junge Regie gewann und nun erstmals am Staatsschauspiel Dresden inszeniert. Als Regisseur hat er sich Fragen gestellt wie: Befindet sich die Politik vermehrt in einer Repräsentationskrise? Hat sie noch das Recht zu sprechen? Vertritt sie wirklich die Interessen ihrer Wähler? Im Namen des Volkes werden juristische Urteile verkündet. Im Namen des Wählers politische Entscheidungen getroffen. Zahlreiche Vertreter handeln im Namen jedes Einzelnen, aber auch einer großen Allgemeinheit. Wie kommt jemand überhaupt dazu, im Namen anderer zu sprechen? 6 Schauspieler und 3 Dresdner Bürger haben sich auf die Suche nach Grundvoraussetzungen demokratischer Prozesse begeben. Und Thilo Körting hat zugeschaut beim Stück In meinem Namen.
Das Theater ist immer auch ein Stellvertreterort. Hier wird für das Publikum geliebt und gelitten, über gesellschaftliche Probleme debattiert. Doch gleichzeitig stellen sich die Künstler die Frage, mit welchem Recht sie die Stimme erheben. Der Regisseur Wojciech Cimilski wollte diesen Gedanken am Dresdner Staatsschauspiel nachgehen. Deswegen stehen in seiner Stückentwicklung unter dem Titel »In meinem Namen« nicht nur Schauspieler auf der Bühne. Er hat Menschen eingeladen, die sich unsichtbar fühlen.
Diese Puppe ist 1000 Jahre alt. Ich habe sie im Jahre 2001 gefunden. Sie ist das Wichtigste, was ich als Archäologin gefunden habe.
Mit unsicheren Schritten tritt Sigrid Wöhl an das Rednerpult auf der Bühne. Hinter ihr erhebt sich eine Gitterwand auf Rollen, an der zahlreiche Bilder hängen, die sie bei archäologischen Ausgrabungen zeigen. Mit sichtlicher Freude erzählt sie von ihrer Arbeit. Davon, was es bedeutet, Archäologin zu sein. Dass sie Funde, die sie nicht versteht, mit Ritualen erklärt, dass sie vergangenen Dingen wieder eine Geschichte gibt. Und sie berichtet von ihrem wichtigsten Fund.
In der Puppe liegt die Macht. Und genau damit ist magisch. Ich bin nicht nur ich bin erweitert. Schauen Sie sie an.
Gut sichtbar hat Bühnenbildner Dominik Huber auf beiden Seitenbühnen weitere rollbare Gitterwände gestellt. Wie aus einem vergessenen Archiv werden die 4 Meter hohen Metallkonstruktionen auf die Bühne geschoben, vor denen sich dann die verschiedenen Szenen abspielen. Zum Beispiel, wie eine der Dresdnerinnen eine Rede auf einem Frauentag gehalten hat. Doch weil sie selbst nicht fand, dass die Rede gut gehalten war, bittet sie eine der Schauspielerinnen, diesen Part noch einmal zu spielen.
Würdest du den nächsten Abschnitt so darstellen, als ob du die mächtigste und stärkste Frau der Welt wärst?
Das Ziel der Produktion ist es nicht, ein Thema möglichst authentisch auf die Bühne zu bringen, sondern den Unsichtbaren selbst eine Stimme zu geben, ihre Geschichten zu erzählen und mit den Mitteln des Theaters zu verstärken.
Sie sind Zeugen von einem Experiment, bei dem wir herausfinden wollen, was passiert, wenn man Leute unsichtbar fühlen, einlädt und dann mit ihnen an ihrer Sichtbarkeit arbeitet.
Gerade die 2. Szene wirkt wie eine Übungsstunde. Die professionellen Schauspieler zeigen ihren Gästen, wie sie richtig gehen sollen, wie sie auf sich aufmerksam machen können. In anderen Szenen erzählen die Dresdnerinnen von ihren Momenten der Unsichtbarkeit. Jana Lenauer besucht mit Ahmad Mesgara ihr altes Büro und erzählt von ihrer Kündigung. Die Schauspieler verwandeln die Szene, ganz im Sinne der Betroffenen, zu einer wunderbaren Groteske. Auch Sigrid Wöhl tritt wieder ans Rednerpult. Doch dieses Mal ist die Bühne um 180 Grad gedreht. Auf der anderen Seite spricht der Schauspieler Alexander Ganz die inneren Gedanken von Sigrid Wöhl aus.
Die Menschen in diesem Land können repräsentiert werden. Sie werden es doch auch. Es gibt ein gesellschaftliches Netzwerk, das es unterstützt.
An solchen Stellen kritisiert der Abend auch die Leistungsgesellschaft, in der Menschen nur dann sichtbar sind, wenn sie einen anerkannten Beruf ausüben. Doch die Inszenierung denkt auch über die Idee der Stellvertreter nach. Wer spricht für wen? Wann kann die Masse lauter sein? Wann reißt ein Fürsprecher zu viel Macht an sich? Die drei Gäste stehen in einer Szene am Bühnenrand und erzählen von sich. Jedoch nicht als Geschichte, sondern als Stellvertreter. Sie sprechen für die Leute, die genauso sind wie sie. Und vereinzelter Applaus zeigt, wie sich Teile des Publikums immer wieder in diesen Menschen wiederfinden.
Ich repräsentiere die Leute, die nur zwei Fenster in ihrer Wohnung haben und diese Seite im Einzug geschützt haben.
Die Dresdner Inszenierung wird getragen von der Spielfreude der drei Darstellerinnen, die sichtlich froh sind, dass ihre Stimmen einen ganzen Saal füllen. Das affirmative Lachen der Zuschauer gibt ihnen das Gefühl, auch gehört zu werden. Sie harmonieren wunderbar mit dem Schauspielensemble, das deutlich zeigt, dass es sich als Stellvertreter dieser Geschichten versteht und diese nicht als Rampe für die eigene Performance nimmt. Die Inszenierung wird ihrem Anspruch in großen Teilen mehr als gerecht. Sie macht die Dresdnerinnen, die sich unsichtbar fühlten, sichtbar, gibt ihren Geschichten eine Form. Doch vor allem schärft sie das Bewusstsein für das politische System der Stellvertreter.
Thilo Körting hat das Stück unter dem Titel »In meinem Namen« in Dresden erlebt. Gestern Abend gab es in Berlin eine große Demonstration gegen steigende Mieten in Großstädten. Weitere Proteste fanden in 19 deutschen Städten statt, darunter in München, Köln und Dortmund. Rund 55.000 Menschen gingen nach Veranstalterangaben auf die Straße. In Berlin begann auch die Sammlung von Unterschriften für das umstrittene Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Während Grünen-Chef Robert Habeck sich eine solche Maßnahme notfalls vorstellen kann, lehnte SPD-Chefin Andrea Nahles dies ab. Alles ein Anlass für uns, einmal darüber nachzudenken, wie man städteplanerisch wirken kann, um die Städte zukunftsfähig zu machen. Doch zunächst die Frage an die Stadtplanerin Cordelia Pollina nach ihrer ganz persönlichen Stadt der Zukunft.
Meine Traumstadt der Zukunft ist eine Stadt mit ganz, ganz wenig Autos und eine Stadt, die ganz vielfältige Nutzungen beherbergt, also wo es ein buntes Leben aus kulturellen Einrichtungen, aus Gastronomie, aus Einzelhandel, aus sozialen Infrastrukturen gibt und in der sich ganz viele verschiedene soziale Schichten es leisten können zu leben.
Sie haben einmal gesagt, wer die Stadt der Zukunft planen will, müsse sich die deutschen Gründerviertel zum Vorbild nehmen. Warum?
Das sind Baustrukturen, die sind ganz flexibel nutzbar. Da haben wir Häuser, in denen ganz viele Nutzungen übereinander gestapelt sind. Im Erdgeschoss finden wir oft Geschäfte oder Restaurants. In den Geschossen darüber gibt es vielleicht Büros und natürlich dann Wohnungen. Es gibt spannende, schöne Platzstrukturen. Es gibt eigentlich kurze Wege und dann nachträglich eingebaut einen öffentlichen Nahverkehr. Und das ist eigentlich eine ideale Stadt mit Mischnutzung und kurzen Wegen und einer Vielfalt. In der lässt sich's, glaube ich, sehr gut leben.
Auf welchen Zeitraum gesehen kann man eigentlich Stadtplanung betreiben? Ein Beispiel mal, ich las letzthin in einem Erdkundebuch, das im Jahr 2009 erschienen ist. Darin wurde eine Stadt in Brasilien sehr gelobt als nachhaltig, verkehrsberuhigt, ein tolles Bussystem, also eine Vorzeigestadt. Wenn man heute über diese Stadt liest, dann fahren da wieder mehr Autos. Es gibt Slums, weil so viele Menschen von dem Wohlstand angezogen wurden. Die Busse sind überfüllt und teuer. Was ich sagen will, wie lange können stadtplanerische Konzepte wirksam sein?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Entwicklungen, die sich rasant verändern. Also beispielsweise die Verkehrswende oder die Dieselaffäre, das nimmt gerade einen Speed auf oder auch die steigenden Mieten. Das hätten wir uns so vielleicht vor 5 oder 10 Jahren in dieser Vehemenz noch nicht gedacht. Auf anderer Seite sind viele stadtplanerische Steuerungsinstrumente, die wir haben, die haben eine ganz langfristige Wirksamkeit. Was wir aber beachten müssen, ein ganz wichtiges Gut, mit dem wir städtebauliche Entwicklung steuern können, ist der Boden. Und die Frage, in wessen Händen dieser Boden ist, die ist ganz entscheidend für eine zukunftsfähige Stadtplanung. Und wenn dieser Boden verkauft wird, etwa weil eine öffentliche Hand, eine Kommune ganz viel Geld einnehmen möchte, dann fehlt der Kommune hier ein wichtiges Steuerungsinstrument. Und das ist dann wirklich langfristig weg, weil es ist für sehr viele Kommunen unmöglich, den Boden wieder neu zu erwerben. So viel Geld hat sie gar nicht. Und deswegen ist das so eine Diskrepanz zwischen Langfristigkeit der Steuerungsinstrumente und Kurzfristigkeit der Entwicklungen. Die macht Stadtentwicklung sehr schwierig.
Stichwort Flächengerechtigkeit, richtig?
Ja, zum Beispiel, genau. Also die Flächenkonkurrenzen in vielen Städten nehmen zu. Wir haben eine große Wachstumsdynamik in vielen Städten zu beobachten. Ganz viele neue Menschen ziehen in die Städte. Gleichzeitig möchten sich Firmen dort ansiedeln. Die Menschen müssen ja auch Arbeit finden. Wir brauchen dann für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner neue Schulen, neue Kitas. Und das sind eigentlich alles Nutzungen, die um die gleichen Flächen kämpfen. Nämlich sind das meistens gut erschlossene, gut an den öffentlichen Nahverkehr und zentral liegende Flächen. Und da muss eine Stadt dann entscheiden, welcher Nutzung gebe ich diese Fläche oder wie kann ich auch Flächen mehrfach nutzen, also Nutzungen überlagern, etwa indem ich einen Sportplatz auf einen eingeschossigen Baumarkt draufsetze oder darauf Wert lege, dass nicht mehr eingeschossige Supermärkte gebaut werden, sondern dass diese Supermärkte in den Wohnungsbau integriert werden.
Welche anderen Modelle könnte es geben, um dieses Problem des teuren Wohnraums zu lösen?
Es gibt zum Beispiel in Wien spannende Konzepte, wo die individuelle Wohnung relativ klein ist und dann aber im Haus Raum besteht für gemeinschaftliche Nutzungen, den man dann aber schon auch mit der Miete bezahlt, zum Beispiel Gemeinschaftsküchen oder gemeinschaftlich nutzbare Aufenthaltsräume und Bibliotheken, bis hin zu der Frage, braucht jeder Mensch eine eigene Badewanne oder ist es nicht viel toller, wenn man eine Sauna mit Badewannen im Keller sich teilt, weil das nutzt man ja oft gar nicht so häufig. Also ich glaube, da kann man viel flexiblere Konzepte denken und es ist sicherlich generell wichtig, im Zuge der Flächenressource, die knapp ist, die Wohnfläche schon zu reduzieren. Aber man braucht dann einen guten Ausgleich und das muss sozusagen sozialverträglich sein.
Die Städteplanerin Corinna Polinna über Modelle für die Zukunft des Wohnens. Jedes Jahr wird bei einem Festival, das den Namen Vicino Lontano, also nah und fern, trägt und im norditalienischen Udine stattfindet, der internationale Tiziano Terziani-Preis vergeben. Der Preis ehrt Autoren und Journalisten, die aktuelle politische Themen in ihrer ganzen Komplexität zu behandeln versuchen. Nun hat die Lega-Partei die Mittel für den Preis gekürzt. Ein viel zu kommunistisches Festival, hieß es. Dies sei nur ein Beispiel von vielen im Kulturbereich, meint Thomas Migge, der seinen Beitrag mit einem Statement des italienischen Journalisten Domenico Chirico beginnt, der im letzten Jahr mit dem Terziani-Preis ausgezeichnet wurde.
Wir Autoren und Journalisten müssen uns darum bemühen, vor allem beim Drama um die Einwanderung, die ganze Wahrheit zu berichten. Damit wollen wir den politischen Vorteilen der rechten Parteien den Wind aus den Segeln nehmen. Wir haben die Aufgabe, zu erzählen, wer diese Einwanderer sind. Der Journalist Domenico Quirico gewann 2018 den begehrten Premio Terzani. Der internationale Literaturpreis in Gedenken an den Auslandskorrespondenten und Reiseschriftsteller Tiziano Terzani wird an Journalisten und Autoren vergeben, die versuchen, aktuelle politische Themen in ihrer ganzen Komplexität zu behandeln. Der Premio Terzani wird jedes Jahr in Udine vergeben, während eines viertägigen Festivals, das von privaten und öffentlichen Institutionen organisiert und finanziert wird. Auch von der Stadt Udine und der Region Friaul. Bisher jedenfalls. Aber seit Mitte 2018 ist Pietro Fontanini Bürgermeister in Udine. Ein Mann der rechtsextremen Regierungspartei Lega. Fontanini will seine Stadt nicht nur erklärtermaßen migrantenfrei bekommen, sondern auch im Kulturbereich reinen Tisch machen, wie er vor einigen Monaten bei einer Podiumsdiskussion erklärte. Wir sind auch kulturpolitisch gleichgeschaltet. Wir benutzen zu oft die Klischees einer globalisierten Welt, in der alle gut und lieb sind und in der unsere Identitäten verschwinden. Aber hier in unserer Gegend sind wir zum Glück wahrhaftiger, authentischer. Bürgermeister Fontanini wirft den Organisatoren des Festivals vor, politisch zu linkslastig zu sein. Die Preisträger seien vor allem Leute, so Udines Kulturassessor Fabrizio Cigolot, die, Zitat, Kommunisten sind oder sonst wie linke Sympathien haben und diese propagieren. Die rechtsnational regierte Stadtverwaltung reduziert deshalb jetzt die Finanzierung für das Festival von 30.000 auf nur noch 10.000 Euro. Angesichts eines Gesamtbudgets von rund 200.000 Euro ist die Kürzung kommunaler Finanzmittel kein unmittelbares Drama. Doch sie ist ein signifikantes Beispiel für den neuen kulturpolitischen Kurs rechtsnationaler Bürgermeister der Partei Lega in ganz Italien. Auch in Rom und Turin, in Reggio Calabria und in vielen sizilianischen Kommunen, in denen die Lega entweder Bürgermeister oder Stadträte stellt, werden seit Jahren existierende Kulturinitiativen als zu links und zu kommunistisch kritisiert und erhielten fortan weniger Finanzmittel. Auch in der einstmals linken Toskana stellt die Lega immer mehr Bürgermeister. In Cascina ist seit 2018 Susanna Ciccardi von der Lega Bürgermeisterin.
Wir müssen ein deutliches Zeichen setzen, Schluss mit der intellektualistischen linken Kultur. Wir müssen uns um die echten Bedürfnisse und Probleme der Bürger kümmern. Ceccardi will für das kommende Jahr die Kulturausgaben um rund 20% senken. Dass diese geplanten Kürzungen vor allem Kulturinitiativen betreffen, die von ihren Vorgängern aus linken Parteien beschlossen und finanziert wurden, ist kein Zufall. Die kulturpolitischen Interessen vieler Bürgermeister der Lega tendieren nach ganz rechts, wie etwa in Verona. Dort werden auch neofaschistische Organisationen bei ihren Kulturinitiativen von der Stadt mit unterstützt, zum Beispiel die auch in anderen Städten präsente Casa Pound, die Lega-Politikerin Aurora Lussana. Das ist doch keine illegale politische Organisation. Casa Pound ist vor allem eine Kulturorganisation, die allerdings gezielt ultrarechte und neofaschistische Denker und Autoren propagiert, wie etwa Alain de Benoist oder Holocaustleugner wie Philippe Laguéry von der erzkatholischen Pius-Bruderschaft. Die Leidtragenden des neuen kulturpolitischen Kurses der Bürgermeister der Lega sind Kulturinitiativen wie das Festival in Udine. Sie vertreten andere, gesellschaftspolitische und kulturelle Sichtweisen, die Rechtsnationalen ein Dorn im Auge sind. Dieser Dorn müsse entfernt werden, meinte kürzlich Matteo Salvini, Lega-Chef und bärbeißiger Innenminister Italiens. Bei der Kundgebung in Verona erklärte er, dass die kommunistische Kulturpropaganda der Vorgängerregierungen finanzpolitisch ausgetrocknet werden müsse, um endlich wieder nationaler und identitärer Kultur Platz zu machen.
Der Wind hat sich fühlbar gedreht, auch in Italien. Und wie immer, wenn eine andere politische Richtung das Ruder übernimmt, wird den Gegnern in vielen verschiedenen Bereichen versucht, Steine in den Weg zu legen. Thomas Migge war das mit einigen aktuellen Beispielen. 800.000 Tote innerhalb von 100 Tagen. Was Ruanda während des Genozids erlebt hat, soll nie wieder passieren. 25 Jahre nach dem brutalen Völkermord in Ruanda hat das Land heute der Opfer gedacht. 25 Jahre nach dem Genozid ist eine Generation erwachsen geworden, die das Morden selbst nicht miterlebt hat. Die jungen Menschen müssen trotzdem mit seinen Folgen fertig werden. Sie haben Familienmitglieder verloren oder sind die Nachkommen von Tätern. Ihr ererbtes Trauma ist das Thema des Theaterprojekts Generation 25, in dem die Kinder der späten 90er Jahre ihr eigenes Leben aufführen. Linda Staude berichtet.
Fürchte dich nicht, mein Kind. Die klagende Stimme kommt aus dem Jenseits. Rosas Mutter ist ein Geist, getötet während des Völkermordes an den Tutsi. Ihr Baby hat sie weggegeben vor ihrem Tod an eine Hutu-Familie, damit es die Grausamkeiten überlebt.
For your soul left your body. You pass me on to another. To survive this cruel, cruel world.
Rosa ist nach dem Genozid aufgewachsen. Ein blutbeflecktes Tuch ihrer Mutter, ihr einziges Andenken.
Are Hutus evil?
Sind Hutus böse? Ihre Frage ist provokativ im modernen, geeinten Ruanda. Aber Provokation ist nicht das Ziel ihres Stücks Generation 25, sagt Hope Azeda, die Chefin der Theatergruppe Mashirika. Wir wollen als Künstler die Menschen zusammenbringen, weil wir wissen, was es bedeutet, wenn Künstler sich auf eine Seite schlagen. Während des Genozids hatten wir Musiker, die mit ihren Liedern zur Gewalt aufgestachelt haben. Mit unserer Musik wollen wir Frieden schaffen. Die Proben laufen auf Hochtouren im Obergeschoss eines kleinen Wohnhauses mitten in Kigali.
You sound good, guys. Can we move on? Thank you.
Musiker, Tänzer, Schauspieler sind alle maximal 25 Jahre alt und kennen den Genozid nur aus Erzählungen.
I grew up in a government.
Ich bin unter einer Regierung aufgewachsen, die sich immer für Frieden und Versöhnung eingesetzt hat. Aber wenn du vom Völkermord hörst, denkst du, was ist da passiert? Warum ist es passiert? Du hast jede Menge Fragen. Genau wie die verwaiste Rosa, die Maya Musenga auf der Bühne spielt. Die jungen Leute stellen dar, was ihre Generation bewegt, die das Morden nicht selbst erlebt, das Trauma aber trotzdem geerbt hat. Sängerin Rosette Karimba.
We have
Wir haben diesen jungen Mann, der seinen Vater für tot gehalten hat, aber in Wirklichkeit hat der sich irgendwo versteckt, weil er getötet hat. Der Junge fragt sich, was bin ich jetzt, normal oder der Sohn eines Killers? Ich habe diese Vorwürfe so satt, rappt ein anderer Sohn eines Täters zornig. Er will sich nicht schuldig fühlen für die Taten seines Vaters. Stell dir vor, du bist in eine Täterfamilie geboren. Wie würdest du dich fühlen? Und dann ist da diese Kämpferin. Sie hat so viel durchgemacht und hat es überstanden. In jeder Figur in dem Stück ist ein bisschen von mir. Ich kann sie verstehen und ich finde es gut, dass ich mich selbst in ihnen sehen kann, sagt Maya Musenga. Die Geschichten der Figuren sind echt. Sie stammen aus Archiven, Erzählungen, Zeugenaussagen. Die Inszenierung macht sie fühlbar für das Publikum, so Hope Aseda. Manche Menschen haben Wunden und Kunst ist eine Therapie für sie, die man nicht in der Apotheke kaufen kann. Kunst kann eine zerrissene Gesellschaft heilen, ein kaputtes Zuhause, ein verletztes Selbst. Ich weiß, dass Kunst diese Macht hat.
Ein Theaterprojekt aus Ruanda, Linda Staude war das. Und nun ist Anna Kohn ins Studio gekommen mit den Kulturnachrichten.
Francis Ford Coppola feiert heute seinen 80. Geburtstag und kann auf eine extrem erfolgreiche Karriere zurückblicken. 14 Mal war der Regisseur für einen Oscar nominiert, 5-mal gewann er die Auszeichnung, zuletzt 1975 für das Drehbuch von Der Pate Teil 2. Auch Apocalypse Now, sein aufwendiger Film über den Vietnamkrieg, bekam 2 Oscars. Das Werk allerdings brachte Coppola nervlich und finanziell an den Rand des Ruins. Auch die schauspielerische Besetzung von Der Pate wurde erst stark kritisiert, aber Coppola blieb dabei.
Ich habe gelernt, dass die Dinge, die mir Ärger einbrachten, wie das Casting für Der Pate, die Sachen waren, die hängen blieben und am Ende als besonders gut galten.
Heute verdient Francis Ford Coppola sein Geld hauptsächlich mit seinen Weingütern und Luxusressorts. Wenn es nach Kulturstaatsministerin Monika Grütters geht, sollte der Besuch einer KZ-Gedenkstätte für angehende Lehrer Pflicht sein. Gedenkstätten sind authentische und eindrucksvolle Orte für eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, sagte Grütters in einem Zeitungsinterview. Um Kinder und Jugendliche gut darauf vorzubereiten, seien Lehrerinnen und Lehrer der Geschichte und anderer Geisteswissenschaften ganz wichtige Vermittler. Der Besuch in einer Gedenkstätte sollte für sie verpflichtender Teil der Lehrerausbildung werden, so Grütters. Morgen startet Grütters das Programm Jugend erinnert. Dabei soll die Erinnerungskultur bei jungen Menschen unter anderem mit Workshops und Theaterstücken gestärkt werden. Gedenkstätten können sich mit Ideen um eine Förderung bewerben. Für 2019 wird es dafür 2 Millionen Euro geben, für 2020 bis 2022 jeweils 5 Millionen Euro. Knapp 15 Jahre lang saß Victor Hugo auf der britischen Insel Guernsey im Exil fest, rund 50 Kilometer von der normannischen Küste entfernt. Sein riesiges Haus dort wandelte er während dieser Zeit in ein Gesamtkunstwerk um. Selbst das kleinste Detail war von Hugo durchdacht und gestaltet. So zum Beispiel die geschnitzten Motive der Holzmöbel, auf denen auch die Köpfe seiner Romanfiguren Quasimodo und Esmeralda aus seinem Buch Der Glöckner von Notre Dame zu entdecken sind. Hugos Sohn hatte das Haus als Gedicht aus mehreren Zimmern bezeichnet. Für mehr als 4 Millionen Euro wurde das Gebäude mit Blick aufs Meer nun renoviert. Das Haus gehört heute der Stadt Paris. Die Kosten der Renovierung wurden teils von einem französischen Kunstsammler mitfinanziert, den Rest übernahm die Stadt Paris.
Es folgen nun die Nachrichten und die Informationen am Abend. Darin geht es auch noch einmal um steigende Mieten und die Frage, ob Enteignungen dagegen ein probates Mittel sind. Hier im Studio war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.